Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Volker Niggewöhner und ich darf Sie heute wieder durch unser Programm begleiten, das uns nach Brasilien führt. Brasilien, zahlenmäßig immer noch das größte katholische Land der Welt. Aktuelle Statistiken belegen jedoch einen deutlich fallenden Katholikenanteil in der Bevölkerung dieses südamerikanischen Landes. Und dazu kommt, Brasilien ist nicht gleich Brasilien. So wie das Volk von etwa 217 Millionen Menschen unter einer klaffenden Schere zwischen Arm und Reich leidet, so gibt es auch große Unterschiede im Leben der Menschen in den Megastädten Rio und Sao Paulo einerseits und den Menschen auf dem Land andererseits. Einer, der ganz verschiedene Facetten der Seelsorge kennengelernt hat, ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Bischof Johannes Bahlmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für diesen Moment, wo wir zusammen sprechen können.
Danke, sehr gerne. Herr Bischof, Sie sind der Hirte des Bistums Obidos. Das liegt im Amazonasgebiet Brasiliens. Könnten Sie uns Ihre Diözese bitte kurz vorstellen?
Gerne. Unsere Diözese liegt im Herzen Amazoniens, kann man fast sagen, zwischen den beiden großen Beleng und Manaus. Wir sind sogar noch näher an Manaus als an unsere Landeshauptstadt Beleng. Wir liegen im Westen unseres Bundesstaates Pará und unsere Diözese ist 182.000 Quadratkilometer groß. Das wäre im Vergleich etwa halb Deutschland. Und in diesem Gebiet leben 300.000 Einwohner, die, das muss man jetzt fairerweise dazu sagen, auf einem Gebiet leben, groß wie Bayern, kann man sagen, etwa 60.000, 70.000 Quadratkilometer. Und die Einwohner liegen auch oder leben auch im Süden unserer Diözese. Man muss sich das so vorstellen, dass die Diözese fast 500 Kilometer breit und 500 Kilometer lang ist, so ähnlich in dieser Form etwa. Und wir grenzen an Suriname und auch an British Guiana, wie auch an den Bundesstaaten hier Amazonas. Und das ist also alles sehr weit und auch sehr weit verstreut, kann man sagen. Wir haben bei uns in unserer Diözese 14 Pfarreien mit 800 Gemeinden etwa. Und das ist alles sehr, sehr weit und auch manchmal sehr schwierig, in die entlegensten Gebiete zu kommen, weil die Straßenverhältnisse oft schlecht sind oder eben halt über die Flusswege alles sehr weit entfernt liegt.
Wir kommen auf Ihr Bistum später noch zu sprechen. Jetzt wollen wir Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie stammen aus Deutschland. Sie sind Jahrgang 1960, geboren in Fiesbeck im Landkreis Vechta, also in Niedersachsen. Und wenn man so Ihre Vita durchblättert, dann kann man sagen, dass Sie wahrscheinlich nicht gedacht haben, dass Sie einmal Bischof in Brasilien sein würden. Wie sah denn Ihre ursprüngliche Lebensplanung aus?
Also meine ursprüngliche Lebensplanung war eigentlich, in der Landwirtschaft zu arbeiten, im Agrarbereich. Ich war als Kind und als Jugendlicher sehr viel auf einem Bauernhof von Verwandten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das auch wirklich liebend gerne gemacht, auf dem Bauernhof zu leben und auch dort zu arbeiten. Und ich hatte mich anfangs entschieden für eine landwirtschaftliche Lehre und dann für das Agrarstudium. Und habe dann aber so langsam nach und nach gemerkt, dass es vielleicht doch nicht der Weg ist, den ich einschlagen sollte. Und dann habe ich mich mit dem geistlichen Beruf auseinandergesetzt. Das kam auch daher, weil bei uns der damalige Vikar und später dann nochmal Pfarrer bei uns, Heinrich Timmerevers, jetziger Bischof aus Dresden-Meißen, war. Und ich habe mich also mit diesem Gedanken sehr auseinandergesetzt und habe dann auch über die Franziskaner gelesen in Brasilien. Das hat mich sehr angesprochen. Und dadurch bin ich mehr in diesen Bereich gekommen des geistlichen Berufes der Franziskaner hier in Brasilien. Und dann kam es auch so, dass ich Paul Stapel kennengelernt habe, den Zwillingsbruder von Hans Stapel, dem Gründer der Fazenda da Esperança, der Hoffnung. Und habe dann bei Herrn Stapel damals angefragt, ob ich nach Brasilien kommen könnte, um Franziskaner zu werden. Und Frei Hans hat dann damals gesagt, ja, das ist möglich. Und somit bin ich dann zuerst bei ihm gewesen für 2 Jahre etwa und habe dort ein Praktikum gemacht, habe dann auch schon das Postulantat begonnen im Pfarrhaus zusammen mit Frei Hans und habe dann damals auch Melson Giovanelli kennengelernt, der ja der Co-Gründer ist, auch der Fazenda da Esperança. Und damals in der Zeit fing das an mit der Fazenda da Esperança. Es waren 4 Jugendliche da, die sich auch immer im Pfarrhaus trafen. Und die konnte ich dann auch begleiten. Auch tagsüber haben wir zusammen auf einem Zentrum Gartenarbeiten gemacht, also Gemüsegarten angelegt. Und das war dann so praktisch der Anfang von der Fazenda da Esperança. Und bin dann so über Frei Hans dann in die Franziskanerprovinz von São Paulo eingetreten und habe dann die ganzen Ausbildungsphasen durchlaufen. Und war dann später auch in Petrópolis in São Paulo tätig, bevor ich dann nach hier kam, nach Óbidos. Aber es ist schon eine Wende eingetreten in meinem Leben, eben dadurch, dass ich mich sehr mit dem geistlichen Beruf auseinandergesetzt habe und auch mit der Berufung, was ist jetzt wirklich mein Weg und was jetzt wirklich auch Gott von mir möchte.
Ja, Herr Bischof, was Sie da erzählen, wird sicherlich auch besonders die Freunde von Kirche in Not interessieren, denn Frei Hans ist ja auch schon seit vielen Jahren der Präsident von Kirche in Not in Brasilien. Weltweit bekannt wurde er aber als Gründer dieser Fazendas, von denen es mittlerweile 154, glaube ich, in der Welt gibt, bekannt geworden auch durch den Papstbesuch, durch Papst Benedikt den 16. im Jahr 2007. Und Sie haben sozusagen bei der ersten Fazenda mitgewirkt, also eine tolle Geschichte. Haben Sie denn von diesen frühen Erfahrungen, die Sie da in Brasilien gemacht haben, auch dann später in Ihrem Priesterleben profitieren können?
Ja, diese Erfahrung, gerade auch bei Johann Stapel, hat mir sehr geholfen, auch auf meinem Weg, gerade auch den sozialen Aspekt in den Blick zu nehmen bei der Seelsorge und sich wirklich auch um die Menschen zu kümmern, die nicht so viele Vorteile haben in unserer Gesellschaft, um die ärmere Bevölkerung oder auch um diejenigen, die in irgendwie Situationen sind, die wo auch wirklich Armut herrscht. Und das habe ich noch mehr in den Blick bekommen, auch dadurch mit dem Mitleben bei Herrn Stapel. Und das hat sich dadurch ausgewirkt, auch in später in Petrópolis war ich lange Jahre verantwortlich für ein Kinder- und Jugendzentrum, dann in São Paulo hauptsächlich in der Obdachlosenarbeit. Und hier in der Diözese ist es ähnlich. Wir haben verschiedene soziale Projekte auch und auch eine Fazenda da Esperança, also ein Drogenzentrum beziehungsweise ein Zentrum, ein Therapiezentrum für Drogensüchtige und Alkoholsüchtige, um sich zu rekuperieren, um wirklich auch das Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank, Herr Bischof Bahlmann, für diese ersten Einblicke in Ihren Lebensweg, der Sie nach Brasilien geführt hat. Nach der Musik sprechen wir dann über das Hier und Jetzt, über Ihre Arbeit in Ihrem Bistum. Und die Musik kommt heute von Wolfgang Amadeus Mozart. Hören wir das Andante aus der Symphonie Nummer 14. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Blick auf Brasilien. Wir sind telefonisch verbunden mit Bischof Johannes Bahlmann aus dem Bistum Óbidos. Und Herr Bischof, Sie haben vor der Musik schon erzählt, wie Sie nach Brasilien gekommen sind, dass Sie sich für die Fazendas da Esperança engagiert haben, dann auch viel mit sozial schwachen Menschen gearbeitet haben. Und dann im Jahr 2009 sind Sie zum Bischof für Óbidos ernannt worden. Das ist ein Bistum, das mitten im Amazonasgebiet liegt. Wie sind Sie denn damals da vorgegangen? Das muss ja doch eine riesige Umstellung gewesen sein, raus aus der Megametropole São Paulo und dann mitten in den Dschungel hinein. Was haben Sie da gemacht, um Ihr Bistum kennenzulernen?
Ja, das war schon ein ziemlich großer Sprung, muss man sagen, und auch eine ziemlich große Veränderung, weil ich vorher immer im Südosten Brasiliens gelebt habe, hauptsächlich auch in den großen Städten, also in der Nähe von Rio, in Petrópolis und nachher dann in São Paulo. Und da ist das Leben eben halt ganz anders. Und dann auf einmal versetzt zu werden an den Amazonas, 3000 Kilometer entfernt in den Norden, wo die Situation ganz anders war und ist und auch die ganze Kultur, die Mentalität sehr unterschiedlich ist zu dem, wie es in anderen Brasilien ist. Brasilien ist ja ein großes Land, aber mit sehr unterschiedlichen Kulturen in verschiedensten Gebieten. Und das war natürlich für mich eine sehr große Umstellung auch. Ich musste mich erstmal zurechtfinden, dann natürlich auch mich mehr inkulturieren in diese Situation. Und das war natürlich ein großer Lernprozess auch. Und ich nach 13 Jahren lerne ich immer noch viele Dinge, die ich jetzt viel besser verstehe als vorher, weswegen das so ist oder so. Und das Erste damals vor 13 Jahren war, dass ich einfach erstmal die Situation, die Region hier kennenlernte besser, weil sie mir ja eigentlich sehr unbekannt war. Ich hatte zwar eine Arbeit gemacht vor ein paar Monate hier im Auftrag unseres Franziskanerordens, aber es war trotzdem alles sehr viel Neuland. Ich habe dann zuerst die Pfarreien besucht und auch viele Gespräche gehabt, um einfach mal hineinzukommen in diese neue Situation. Und natürlich ist dann auch sofort die ganze Missionsarbeit, mit denen man jetzt dann auch konfrontiert wurde, sofort. Man kommt dann so langsam hinein und das ist dann so ein bisschen learning by doing. Mhm. Also man lernt, wenn man es macht. Und das war eben halt für mich eine ganz große Erfahrung, auch sehr bereichernd auch und schon privilegiert, in dieser Region gerade zu sein, im Amazonasgebiet. Und das war auch so immer in meinen Vorstellungen, dass ich also wirklich in einem Gebiet auch arbeiten kann, wo man wirklich auch noch gestalten kann. Das ist ja gerade hier im Norden Brasilien ein Privileg, dass man hier in der Region noch sehr viel gestalten kann, während wo eine größere Entwicklung schon da ist, auch wirtschaftliche Entwicklung, das manchmal eher schwieriger ist, ja, gerade auch so im sozialen Bereich.
Ja, Sie haben schon gesagt, wie groß Ihr Bistum ist, ungefähr halb so groß wie Deutschland. Sie müssen also riesige Entfernungen überbrücken und das bei sicherlich nicht so guten Straßen wie bei uns. Und es wird ja auch nicht so sein, dass im Abstand von ein paar Kilometern überall eine Kirche ist. Wie schaffen Sie es denn überhaupt, Seelsorge zu gewährleisten in Ihrem Bistum?
Ja, das stimmt. Das ist eine sehr große Herausforderung heute, um wirklich auch in die Gemeinden zu kommen. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben ja hier Gemeinden, Pfarrgemeinden, die dann bis zu 20 Gemeinden haben oder sogar bis zu 150. Und die liegen dann manchmal in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern. Und das ist natürlich dann sehr schwer, dann auch in diese Gebiete zu kommen, weil es einfach alles so weitläufig ist. Und wir müssen uns dann ja auch immer wieder die Frage stellen, wie können wir gemeinsam, zusammen mit den Laien, zusammen mit allen, eine wirklich lebendige Kirche haben, beziehungsweise ein kirchliches Leben, was lebendig ist, auch zu garantieren. Das ist ja unsere Frage auch immer wieder. Und wie können wir es schaffen, dass der Glaube von einer Generation zu der anderen Generation hin garantiert werden kann?
Entschuldigen, wenn ich da mal einhake. Was tun denn Laien bei Ihnen? Sind das Katecheten? Verkünden Sie den Glauben?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass ein Priester ja nur ein- bis zweimal in einem halben Jahr kommen kann. Das heißt also vielleicht drei- bis viermal im Jahr. Und ansonsten sind die Laien ja auf sich selbst gestellt. Das heißt also, sie sind mit der Koordination, also mit der Gemeindeleitung beauftragt, die auch als Katechesen oder auch als Kommunionhelfer, als auch Wortgottesdienstleiter, also das kirchliche Leben als solches in den kleinen Gemeinden, die ja manchmal gar nicht mal so klein sind. Es kann bis zu 1.000, 2.000, 3.000 Gläubige sein. Und die sind eben halt damit beauftragt, das kirchliche Leben auch zu fördern und sich da auch einzubringen. Das sind auch dann Hausbesuche. Das ist immer sehr unterschiedlich und hängt auch oft davon ab, wie jede einzelne Person ist und was sie so machen kann und was sie so machen möchte auch. Der Priester kann im Grunde genommen ja in dieser Hinsicht nur fördern und auch motivieren und auch für das kirchliche Leben halt begeistern und auch versuchen, da zu orientieren, wie man das alles organisieren kann. Was ich feststelle, ist eben halt bei den kleinen Gemeinden auch, wo die Laien in der Leitung sind, dass es wichtig ist, dass die Priester auch präsent sind, dass sie einfach da sind. Manchmal muss man gar nicht viel machen, sondern einfach nur da sein. Und damit die Laien auch wirklich das Gefühl haben, wir werden begleitet, wir sind zusammen. Und das ist eben halt sehr wichtig. Und man muss jetzt auch berücksichtigen, dass die Kirche hier in Amazonien immer eine sehr starke Kirche von Laien geprägt war und auch ist weiterhin. Das liegt auch daran, dass wir hier in einem Zeitraum von etwa 100 Jahren kaum Priester gab und die Laien auf sich selber gestellt waren. Und das wollen wir ja auch in gewisser Weise irgendwie beibehalten. Natürlich, auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir auch die Förderung haben der Priester, der Seminaristen, weil es muss ja auch einen gewissen Ausgleich haben. Und das ist eben halt sehr wichtig, diesen Ausgleich zu finden auch, so dass sich wirklich alle eingebunden fühlen in das kirchliche Leben.
Was sind denn die drängenden Fragen und Probleme der Menschen in Ihrem Bistum, die Sie dann auch in der Seelsorge berücksichtigen müssen?
Ja, das sind sicherlich zuerst, würde ich sagen, die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir haben ja hier in Orbitus zum Beispiel 50% der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben und 20% in extremer Armut. Und das macht sich natürlich auch sehr bemerkbar in der Seelsorge, so dass wir auch als Kirche immer wieder versuchen, Projekte und Programme zu schaffen im sozialen Bereich, um den Menschen auch zu helfen, um auch den Menschen nahe zu sein. Und das sind sicherlich die ersten notwendigen Lebensfragen, wo es ja auch um das Überleben geht. Und dann natürlich auch, wenn man das jetzt auf den kirchlichen Bereich bezieht, was sind unsere Herausforderungen heute? Das ist sicherlich sind spirituelle und religiöse Herausforderungen in der Hinsicht, dass wir uns Gedanken machen müssen, immer wieder auch, wie können wir den Glauben garantieren von einer Generation zur anderen? Wie kann diese Glaubensvermittlung sein von den Eltern zu den Kindern? Und das ist ja eine sehr große Herausforderung, gerade auch heute in der Gesellschaft im Allgemeinen und auch innerhalb der Kirche.
Der Schutz der Schöpfung, die Bewahrung der Schöpfung, das war ein Schwerpunktthema der großen Amazonas-Synode. Wie sehen Sie dieses Thema als ein im Amazonasgebiet tätiger Bischof?
Ja, das ist ein sehr hoch wichtiges Thema, weil wir ja hier gerade auch im Amazonasgebiet sind, wo es darum geht, um die Abholzung oder auch um die ganzen Waldbrände. Wir merken ja selber hier auch, dass das Klima sich verändert. Oft ist es so, dass man große Zeiten hat, wo es sehr trocken ist, dann auch, wo sich das Klima einfach ändert, heißer wie vorher. Es ist nicht mehr, würde ich mal so sagen, ganz vorsichtig ausgedrückt, kühl in dem Klima hier in unserer Region. Das heißt also Temperaturen, in denen es eher angenehmer ist, würde ich mal so sagen, aber nicht so arg heiß, wie es jetzt ist, 35 manchmal bis 40 Grad. Und da wir merken ja auch, dass dieses sich sehr verändert. Und dann natürlich auch, wenn es hier, wenn das Klima beziehungsweise wenn diese Klimaveränderung hier stattfindet, findet sie überall statt, weil ja auch zum Beispiel das Klima hier hat Auswirkungen auf das Klima unten im Süden. Von daher müssen wir schon sehr darauf achten, dass wir hier die Bewahrung der Schöpfung in den Blick haben, was wir ja auch haben. Wir haben zum Beispiel ein Programm für Wiederaufforstung und Agroforsting. Und das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir unseren Beitrag auch geben können und auch eine Bewusstseinsbildung machen für die Menschen hier, wie wichtig es ist, sich wirklich um den Regenwald zu kümmern oder um die Umwelt, um die Schöpfung, die Bewahrung der Schöpfung in den Blick zu nehmen.
Vielen Dank, Herr Bischof Bahlmann, für diese Einsichten in Ihr Bistum Obidos. Wir sprechen gleich nach der Musik weiter. Jetzt gönnen wir uns 2,5 Minuten Wolfgang Amadeus Mozart und hören das Andante aus der Symphonie Nummer 54. Weltkirche aktuell, das Weltkirchenmagazin von Kirche in Not hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit einem telefonisch zugeschalteten Gast aus Brasilien, nämlich Bischof Johannes Bahlmann aus dem Bistum Obidos. Gebürtig ist er aus dem Kreis Vechta in Niedersachsen, lebt aber schon seit über 40 Jahren in Brasilien, hat uns sein Bistum vorgestellt, auch berichtet, was für eine große Umstellung es war, aus der Riesenmetropole Sao Paulo dann in den Amazonas-Dschungel zu gehen. Und da, Herr Bischof, wollen wir wieder ansetzen, denn da ist ja auch in der Weltkirche in der Zwischenzeit viel passiert. Denn mit Papst Franziskus ist seit 2013 ein Südamerikaner Pontifex in Rom und der fordert die Menschen ja immer wieder auf, an die Ränder zu gehen. Hat denn dieser Aufruf in Brasilien bzw. in ganz Lateinamerika zu einem Aufbruch oder zumindest einem Prozess geführt?
Ja, also sicherlich hat das einen Prozess in Gang gebracht. Es geht ja hier nicht nur um geografische Ränder, sondern es geht ja auch Ränder in unserer Gesellschaft. Wer steht wirklich am Rand in unserer Gesellschaft, dass man nochmal mehr in den Blick nimmt? Wer ist vielleicht ausgeschlossen oder wer ist durch Raster gefallen? Und dass man sich da nochmal mehr auf den Weg macht, um das in den Blick zu bekommen. Und das kann ja viele Facetten haben oder auch viele Dimensionen haben. Also sowohl geografisch als auch nicht geografisch, wo man sich wirklich fragen muss heute, wie kann ich an die Ränder gehen? Ich meine, ich kann ja auch, wenn ich in unserer Stadt bin, sei es hier oder sei es in Deutschland oder sei es an einem Ort in der Welt, wirklich an die Ränder gehen. Das heißt erstens, dass ich die aufsuche, die wirklich heute nicht mehr wahrgenommen werden. Auch ein großes Thema. Ja, die Wahrnehmung von jemandem. Das ist ja auch den Wert, den ich jemandem anderen gebe. Und diese Wahrnehmung zu finden, das ist wirklich eine Herausforderung heute auch. Ja, bei uns bedeutet das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Obidos bin, noch mehr die wahrzunehmen, die wirklich auch geografisch am Rand sind. Das sind diejenigen, die unter Armut leiden oder vielleicht sogar Hunger leiden, dass man die mehr in den Blick nimmt oder die am Rand stehen, wo man sieht, da sind Menschen, die sind ausgegrenzt durch irgendwie Motivationen, die vielleicht gar nicht mal bekannt sind, aber wo man auf diese Menschen zugeht, die sich allein fühlen. Wir haben ja heute auch viele Menschen, die sich allein gelassen fühlen oder verlassen fühlen auch und dass man die nochmal mehr in den Blick nimmt. Ein anderer Aspekt wäre zum Beispiel, wenn man sagt, jetzt auf geografischer Ebene, dass sich viele Ordensgemeinschaften auch mit dieser Frage nochmal auseinandergesetzt haben und gesagt haben, ja, wir gehen in das Amazonasgebiet. Wir haben verschiedene Ordensgemeinschaften, die hier bei uns sind, auch gerade deswegen, weil das Thema Amazonien immer wieder neu angegangen worden ist, also wo wir dieses neu aufgegriffen haben, Amazonien, und wo sich Ordensleute dann gesagt haben, wir gehen in das Amazonasgebiet, die aus dem Süden gekommen sind, nach hier.
Also da ist schon etwas im Gange. Dennoch, die Statistiken belegen das, die katholische Kirche verliert viele Menschen an Freikirchen oder pfingstliche Gemeinschaften. Das ist eine Entwicklung, die es nicht nur in Brasilien gibt, sondern in vielen lateinamerikanischen Ländern. Woran liegt denn das?
Ja, das ist ein großes Thema. Also, und da sind auch verschiedene Motivationen. Die sind nicht so ganz klar. Ich würde das jetzt mal vielleicht ganz kurz so beschreiben. Wir müssen ja davon ausgehen, dass in der katholischen Kirche wir ja auch immer eine religiöse, spirituelle Motivation haben und weniger eine wirtschaftliche, monetarische Motivation. Bei den Evangelikalen und bei den Freikirchen ist dieser Faktor wirtschaftlich und monetarisch, also wo es um Geld und Macht geht, diese Motivation ist viel größer. Und das ist aber auch gleichzeitig eine Gefahr, nämlich dadurch, dass sich die eigentlichen spirituellen und religiösen Motivationen, dass die verdeckt werden, beziehungsweise wo sich Eigeninteressen, monetarische Interessen, wirtschaftliche Interessen, politische Interessen, parteipolitische Interessen, die eigentlichen Motivationen dann praktisch, wo sie stärker sind. Und das ist eine große Gefahr, was ich sehe. Und das, der Anreiz für bei vielen Freikirchen ist ja Geld und Macht. Und das ist dann, die Motivation ist dann auch mal ganz anders. Ne? Man muss sich das jetzt mal so vorstellen. Ich habe einen Pastor, einen Evangelikaler, der hat eine eigene Familie, der muss sehen, dass er selber über die Runden kommt. Und hat eine Gemeinde, da muss er natürlich sich einsetzen, damit er auch viele Gläubige hat, damit er nachher auch eine Einnahme hat. Ne? Diese Motivationen spielen auch mit. Man darf, ich glaube nicht, dass jetzt nur auf eine Motivation heben, wo man sagt, es ist jetzt eine spirituell-religiöse. Da muss man ja auch nochmal im Auge haben, dass ein großer Wechsel und eine große Migration ist innerhalb der Kirchen. Auch heute bin ich bei der einen, morgen bin ich bei der anderen und so weiter. Das heißt, dass man nicht, dass es keine Stabilität gibt in dieser Hinsicht in einer Kirche, sondern auch bei den Evangelikalen, wo vielmals die Kirchen auch gewechselt werden. Ich glaube, was heute uns vielleicht mehr beschäftigen sollte und der das Augenmerk mehr dahin gerichtet werden sollte, auf Menschen, die keiner Glaubensgemeinschaft mehr angehören. Und das ist die Gruppe, die eigentlich am meisten wächst. Mhm. Wir haben ja heute viele Menschen, die sind nicht mehr in einer institutionellen religiösen Gemeinschaft. Ich glaube, das ist die größere Herausforderung heute für uns alle.
Aber ich will noch mal bei dieser Verschiebung der Kräfteverhältnisse bleiben, der Zahlenverhältnisse auch. Wirkt sich das auch auf die gesamte Gesellschaft Brasiliens aus, auch in politischer Hinsicht?
Ja, das wirkt sich auch auf politischer Hinsicht, weil gerade in den letzten Jahren sehr viele Freikirchen und Evangelikale vorgeprescht sind in die Politik hinein. Und das macht sich natürlich auch sehr negativ bemerkbar. Und es gibt auch sehr viel Spaltung und sehr viel Streit innerhalb der evangelikalen Kirchen und Freikirchen. Das muss man einfach so sagen. Und wo viele Pastoren und auch Pastorinnen das so nicht mittragen können, wie das heute hier in Brasilien abläuft. Und ich sehe das auch sehr kritisch, weil das kann der Anfang vom Ende bedeuten, der Kirchen, wenn man sich zu sehr politisch und auch, das sind ja auch wirtschaftliche Faktoren dabei, also Geldfaktoren, und das kann dann immer sehr gefährlich werden. Nämlich dann wird die, würde ich mal sagen, die reine Motivation, die eine spirituelle, religiöse Motivation ist und wo es ja gerade auf das Wort Jesu Christi ankommt, dass das dann aufgesteckt.
Herr Bischof, wir sind fast am Ende der Sendung, deshalb noch eine abschließende Frage. Freikirchen sind sehr missionarisch, das ist ja allgemein bekannt, aber auch die katholische Kirche soll das nach dem Willen von Papst Franziskus sein. Katholische Kirche soll auch immer missionarisch ausgerichtet sein. Wie versuchen Sie das in Ihrem Wirkungsfeld umzusetzen oder global gesehen, wie kann es insgesamt gelingen?
Ja, wir haben ja immer wieder diese Frage, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, wie können wir garantieren, dass der Glaube von einer Generation zur anderen übertragen wird? Und das ist natürlich auch eine missionarische Frage. Wir müssen heute uns immer wieder in Herausforderungen stellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, wie können wir heute wirklich auch missionarisch tätig sein? In welcher Form kann das sein? Und das kann auch sehr unterschiedlich sein. Wie kann das in den in den Medien sein? Wie kann das in der Seelsorge sein? Das geht ja dann in der Seelsorge von Angesicht zu Angesicht. Wie können wir wirklich das auch garantieren? Und wir haben verschiedene Bereiche in dieser Hinsicht, dass man sich nochmal wieder neu fragt, wie können wir die Katechese verbessern, wie können wir die Seelsorge als solches verbessern, oder jetzt dieser Tage haben wir eine neue Pfarrgemeinde gegründet. Wir hatten bisher eine Pfarrgemeinde in einer Stadt mit 80.000 Einwohnern und wir haben einfach gemerkt, wir können jetzt da nicht mehr so weitermachen, sondern wir müssen uns da nochmal neu aufbauen. Und wir haben deswegen eine neue Pfarrgemeinde gegründet, praktisch die Stadt aufgeteilt in zwei Pfarrgemeinden und auch die Gemeinden im Hinterland. Und man muss sagen, dass die Leute da sehr begeistert sind und eine große Anteilnahme auch an diesem Neuen. Und wir merken auch, dass auch viele Evangelikale wieder zurückkommen in die katholische Kirche. Und das ist natürlich eine ganz missionarische Aufgabe auch. Und diese Fragen sind natürlich immer wieder da und wir versuchen da auch neue Wege zu gehen. Oder auch im sozialen Bereich, wo wir uns fragen, wie können wir hier nochmal auch ganz konkret den Menschen helfen, wo es auch um die Seelsorge geht, wo es auch um das Dienen geht. Und dass man sich in den Dienst nehmen lässt, das ist ja auch eine sehr wichtige missionarische Arbeit. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Anreiz für alle.
Ja, Herr Bischof Bahlmann, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihren Hirtendienst in Brasilien. Gottes Segen dafür und um Ihren bischöflichen Segen für die Hörer darf ich Sie noch bitten.
Ja, ich danke auch und wünsche allen alles Gute und Gott möge Sie alle segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Mit Johannes Bahlmann, dem Bischof des Bistums Obidos in Brasilien, habe ich heute gesprochen bei Weltkirche aktuell. Mehr über die Projekte von Kirche Not in der Region und auch in Brasilien insgesamt finden Sie wie gewohnt auf den Internetseiten von Kirche in Not. Interessant fand ich auch den Aspekt, dass Bischof Bahlmann sozusagen zu den Pionieren der Facendas da Esperanza gehört, mitgewirkt hat beim Aufbau dieser ersten Facenda. Mittlerweile gibt's, wie erwähnt, über 150. Kirche in Not hat diese Institution für drogenabhängige Jugendliche, die sich davon rekuperieren, wie man sagt, von Anfang an unterstützt und ist ihnen auch heute sehr verbunden. Zum Beispiel die Facenda in Bickenried im Allgäu, die erledigt einen Großteil des Versandes von Artikeln von Kirche in Not. Und wenn Sie etwas bestellen bei Kirche in Not, dann tun Sie damit gleich doppelt etwas Gutes. Zum einen werden davon die weltweiten Projekte unterstützt und zum anderen sorgen Sie dafür, dass die jungen Männer dort im Allgäu Arbeit haben. Schauen Sie doch einfach mal im Shop vorbei, www.kircheinnot-shop, und dort finden Sie dann eine Riesenauswahl. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Weltkirche aktuell. Bis dahin viel Segen und alles Gute. Ihr Volker Niggewöhner.